Was ist eigentlich das Schönste an unserem Podcast?
Na, der Jingle am Anfang.
Komm küssen. Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann.
Hallo Leute, mein Name ist Katharina Schmidt, vor mir sitzt Linus Volkmann. Nein, umgekehrt ist der Fall.
Hahaha, genau.
Ist ja jetzt schon die dritte Folge, muss man sich da noch vorstellen oder ist eh klar, die Leute rennen uns die Bude ein und haben unsere Starschnitte zu Hause hängen, ich weiß es nicht genau.
Ja, Starschnitt ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee.
Ja, du bist ja auch so eine Starschnitte. Katharina Schmidt, eine bildende Künstlerin mit einem Mac und Grafikkenntnissen. Du machst ja Gestalterin. So kann man es ja was einfach sagen. Auch über den Job hinaus.
Ja, das stimmt. Also ich bin mit Bildern vertraut. Schade. Im Moment könnte man sagen, schade, dass ich nicht auch noch nähen kann. Aber das wäre sicherlich so etwas, was sehr gefragt wäre im Moment.
Ja, da denken die Leute auch so. Ich würde gerne einen Podcast hören von Leuten, die nähen können.
Gibt's bestimmt,
gerade
oder?
Heute, ne? Ja, gerade heutzutage.
Ja. Ja. In diesen Zeiten. Aber heute ist ja also unsere dritte Folge und wer es noch nicht mitbekommen hat, wir gehen gründlich Buchstabe für Buchstabe vor, wie in der Sesamstraße so ein bisschen, muss man sich das vorstellen. Also wer zählen kann und das Alphabet ein bisschen kennt, heute ist der Buchstabe C dran.
Sehr gut. Ich dachte, du stellst mich jetzt total liebevoll vor, aber wir können einfach auch gleich schon einsteigen. Die Leute wissen, Linus Volkmann.
Also ich denke, dich kennt man vielleicht sowieso.
Ja, zumindest wenn Ben Mertens den Podcast als einziger hört. Nein, Grüße.
Also Linus Volkmann ist einer der berühmtesten Stars des Internet und man kennt ja viele Brillen, die du trägst, sind sehr bekannt und auch was du so für Insta-Stories immer machst. Neuerdings wird dann immer sehr viel gekocht. Ja, aber eigentlich kommst du ja aus dem Bereich Musik.
Genau, eigentlich komme ich ja aus Hessen und aus dem Bereich Musik und freue mich, du hast es ja eben schon gesagt, die dritte Folge, eigentlich wissen die Leute das schon, es klingt total banal, aber wir haben festgestellt, dass es uns super auf so eine Reise schickt. Jeder bringt zwei Begriffe mit einem speziellen Anfangsbuchstaben. Und heute sind wir in der dritten Folge beim
C, wie ich schon gespoilert habe.
Genau. C, das ist ja, fand ich jetzt schon so ein bisschen spannender, so bei B oder bei S, ne, da weiß man ja, da gibt's ja Millionen Worte. Aber bei C, wie viel Worte mit C gibt's im Deutschen? Vielleicht 2-3 Dutzend höchstens.
Ja, ich habe auch überlegt, ob das überhaupt gilt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe vorhin gekocht, darf ich verraten, mit Zitrusfrüchten, wenn ich jetzt Citron sage oder
hab ich
so,
auch gedacht.
Ja. Gilt das oder ja, so Champagner, keine Ahnung, würde vielleicht gehen. Mittlerweile schreibt man das, glaube ich, nicht mehr mit SCH. Genau, mir ging es auch so ein bisschen so. Ich glaube, ich habe trotzdem was ganz Gutes gefunden.
Ja, ich auch. Und wer möchte anfangen? Wie war's?
Ich finde, du solltest anfangen.
Genau, dann fange ich mit was sehr Emotionalem an, weil wir wollen die Leute auch bei der Stange halten, dass man sagt so, ach da, das höre ich gerne, das sind Geschichten aus meinem Leben auch. Camping.
Um Himmels Willen.
Ja, Quitty Seeds, Katharina, warst du früher campen? Jetzt sieht man dich ja eher mit einem Dach über dem Kopf.
Also campen, würde ich sagen, gilt schon mal nicht. Das ist ein englisches Wort und man würde doch sagen Zeltlager. Also da haben wir noch einige Buchstaben Zeit, bis ich mich dazu gesammelt habe und Geschichten da ausfindig gemacht. Na gut, also campen, okay. Ja, ich habe niemals gerne gecampt, auch nicht als Kind. Ich komme auch nicht aus einer Campingfamilie. Ich habe eine sehr gute Freundin, meine älteste, beste Freundin. Bei der bin ich so halb aufgewachsen, da war ich oft unter der Woche, hab da auch übernachtet und die fand das irgendwie immer ganz gut, so mit dem Zelt und im Sommer hatte die dann immer mal ein Zelt im Garten stehen. Grüße an Marion an dieser Stelle und dann fand sie das so super aufregend, oh, lass uns dann im Zelt übernachten.
Das ist ja eigentlich ganz schön, da hat man ja dann den Komfort, den man einbüßt eigentlich bei Zeltferien, dann wieder reingeholt, denn man geht ja zum Pinkeln wahrscheinlich dann nicht ins Rosenbeet, sondern doch schon ins Bad, oder wie war das?
Ja, also wir waren vielleicht so 10 oder 11, also schon noch kleiner, Und ich hatte einfach, weiß ich, schon noch eine Höllenangst. Also dann wurde es da irgendwie dunkel, diese Geräusche, und es wurde kälter. Ich hätte niemals gewagt, niemals da rauszugehen ins Haus und dann irgendwie da auf die Toilette zu gehen. Also meine Freundin hat das in sehr guter Erinnerung. Die hat geschlafen wie ein Stein. Also die kann da irgendwie sich richtig entspannen. Ich weiß noch, dass ich wach lag, bis es dann wieder der Morgen graute. So gefühlt ist jedenfalls so gewesen. Also ich glaube, ich habe kaum mein Auge zugetan. Also der Morgen graute so um 4 oder so, weil es war ja Sommer. Und dann bin ich halt einfach nach Hause gegangen. Da habe ich nie mehr mit meiner Freundin gezeltet.
Ja, du hast ja nebendran gewohnt, nicht wahr? Es war jetzt nicht so ein weiter Weg, oder?
Nö, so ein paar Häuser weiter, genau.
Mhm. Und das war in einem Zelt, und das war das einzige Mal, wo du im Zelt übernachtet hast?
Nee, ich habe schon dann nochmal im Zelt übernachtet. Ich hatte später dann mal so einen Partner, der das auch so mochte, so wahnsinnig. Aber eben auch nicht so, ja, wir fahren im Sommerurlaub mal campen, sondern nein, wir fahren im Oktober in so Richtung, Richtung Trier war das dann. Dann hat es schon gefroren. Er hatte einen super Polarschlafsack, so bis minus 12 Grad. Ich hatte von meiner Freundin, weil das war die einzige, die ich kannte, die gecampt hat, hatte ich aus den 70er Jahren einen Schaumstoffschlafsack, der halt überhaupt nicht warm hielt. Und dann habe ich halt wirklich wahnsinnig gefroren. Also ich weiß auch noch, dass ich dann von diesem, das waren jetzt 2 Nächte oder so, aber ich hatte dann wirklich so eine Frostverletzung am Fuß, weil ich so gefroren habe. Und dieser Partner hat einfach sehr gut geschlafen in seinem Zelt, in seinem Schlafsack. Also das heißt, die Geschichte wiederholte sich für mich.
Oder?
Und weil er stand halt auf Wildzelten. Das heißt, das war dann da irgendwo in so einer Senke. Es war total kalt. Das Wasser war auch gefroren dann am nächsten Morgen. Aber nachts, also als ich auch wieder kein Auge zutat, weil ich so fror, kam plötzlich eine Horde Wildschweine, die dann wirklich so, also ich hörte da diesen Galopp. Die haben dann auch so gerufen, so, also habe ich wirklich sehr große Angst gehabt. Ja, also die Beziehung hielt dann trotzdem noch ein bisschen, aber das war jetzt nicht der Höhepunkt.
Mhm. Ja, ich bin auch schon völlig fertig. Ein anderer Mann, also das gibt's doch gar nicht. Aber gut, ne?
Ja, ich bin ja schon sehr alt.
Ja, aber ich dachte, es hieß, du sparst dich für die Ehe auf. Oder das habe ich mir eingebildet.
Das hast du gelesen irgendwo? Das war vielleicht eine Romanfigur?
Es war in der Bibel, ne? Nach der wir uns ja alle richten sollten.
Ah, aber erzähl, wie bist du mit dem Campen? Ich lenke ab, wie bist du mit dem Campen so? Auf welchem Fuß stehst du da?
Ich bin ja jemand, der ja schon allein mit der Natur nicht so richtig auf gutem Fuß steht. Und Campen war für mich immer ein absoluter Albtraum. Aber weil ich halt so viel drin war und sich alles in meinem Leben immer so in der Fantasie abspielt und in Enid Pleitenbüchern früher als Kind, habe ich natürlich eine gewisse Zeltromantik aufgenommen.
Ja, du hast es so ein bisschen mitgelebt dann durch die Literatur, die du gelesen hast.
Genau, oder? Also ich wusste schon eigentlich, dass ich nicht gerne im Freien bin, aber ich habe dann gemerkt, Zelten ist sicherlich ein kulturelles Gut und irgendwie vielleicht auch ein persönliches Erlebnis. Und dann war ich einmal, das war Ende der 90er Jahre, mit meinem Freund Felix, wir wollen keinen Namen nennen, Felix S. Punkt.
Grüße.
Oder nennen wir ihn einfach der Anonymität halber lieber F. Scharlau. Waren wir dann auf Reisen zusammen mit meinem Auto. Und er hatte irgendwie noch ein Zelt. Er hatte auch ein Zelt gehabt. Und dann sind wir nach Südfrankreich gefahren. Das ist ja immer die Antwort auf alles, wenn man
jetzt
irgendwie Urlaub macht.
Auspacken.
Kann ich mal sagen, wie beschissen das war. Und das war wirklich auch ein Trip, der für viele, viele Leute schweißt ja so einen gemeinsamen Urlaub zusammen. Uns hat er sehr auseinandergebracht. Und wir wussten nicht so genau, wohin. Damals gab es ja noch kein Internet und wir sind dann nach Hyères gefahren. Hyères, wer sich so ein bisschen mit Frankreich auskennt oder mit der französischen Sprache, das heißt auch, ist ein bisschen anders geschrieben, aber Hyères heißt auch gestern. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich mache eine Reise ins Gestern. Aber es ist überhaupt nicht, wir wollten ja nach vorne, wir wollten in die Zukunft und wir fahren dann in diese gestrige Sache. Es gab so einen guten Moment, da war ein Flipper war da, der Apollo 11 Flipper, oder Apollo 18 Flipper, nach diesem Film. Und Quiddy sieht so rülps gerade, aber leider nicht ins Mikro.
Nö.
Schade. Und da, wo man 18 Kugeln oder 11 Kugeln kriegt beim Multiball, ist Wahnsinn. Das war der Höhepunkt, der einsame Höhepunkt von dem Trip nach Hyères. Und ich habe da mit ihm 2 Tage vielleicht im Zelt geschlafen. Es hat wahnsinnig gewindet. Es war so ein wahnsinniger Wind. Man denkt ja dann immer, wenn man in den Pleiten liest, Camping ist so losgelöst natürlich von den Naturgewalten. Aber man ist ja dem letzten Scheiß da ausgeliefert. Den Ameisen, dem Staub, dem Dreck, dem Wind. Und ich hatte aber auch das Gefühl, weil ich so schlechte Stimmung wegen des Zeltens verbreitete, hatte dann mein Freund auch keinen Spaß mehr, der ja vorher ein großer Zeltverfechter war und sagte nach 2 Tagen auch, nee, ist doch nicht so toll, wir fahren einfach heim. Oh. Und haben wir, wie man es heute, also wo man sich ja heute immer so nach dem Urlaub sehnt, wir haben den Urlaub früher abgebrochen, weil wir gemerkt haben, Zelten ist Mist.
So nicht
Urlaub, also.
Aber ihr seid ja noch befreundet, das höre ich gerne.
Ja, ein bisschen Harmonisierung zum Schluss, auf jeden Fall. Also er ist wirklich einer meiner allerengsten und besten Freunde. Aber dieser Trip war nicht gerade von Glückseligkeit gekrönt, von beiden Seiten. Also ich denke, ich war auch für ihn blöd und für mich war es blöd. Also vielleicht
ist auf den Flipper. Also
der Flipper-Moment. Also wenn, ja klar, diese halbe Stunde war alles wert. Ja, so viel für mir zum Camping, würde ich sagen. Ich könnte natürlich noch ewig weiter am schwadronieren, denn ich war ja auch viel als Musikredakteur. Ich bin Musikredakteur und dann hatten wir das Meld-Festival bei Intro im Portfolio und mussten immer nach Gräfenhainichen.
Also Meld heißt auch fast schon so wie Zelt. Ich denke, da gibt es einen Zusammenhang.
Genau. Meld-Ferien. hast du das Ein-Mann-Meld dabei und so? Genau. Klar. Und da war ich dann immer mal in Zelten von anderen, also ich schneide nicht raus, um Drogen zu nehmen, aber da war natürlich, dann ist ja auch immer so ein bisschen, das Klima im Zelt ist ja wie draußen, also und das ist alles nicht so günstig, also ich weiß nicht, was Zelt soll. Also oder kannst du dir einen geilen Zelturlaub vorstellen?
Ja, ich habe gerade, also wo du sagst Festival und Zelt, da habe ich ja auch noch eine Erfahrung. Eben. Ich war in England in, ja, wie hieß das jetzt? Lewes heißt der Ort und wie hieß jetzt das Festival? Ist jedenfalls ein Jazz-Festival, wer vielleicht Jazz mag oder auch mal was davon gehört hat, also wir beim Buchstaben J kann ich da vielleicht noch mal was zu erzählen.
Hey, liebe Jazz-Fans.
Ich bin ein großer Jazz-Fan hier. Ja, da war ich mit meiner Familie, also meinem Bruder und seiner Familie, genauer gesagt, vor 2 Jahren erst und dachte, na ja, hier Zelten, das geht vielleicht doch, warum nicht? Wenn die das jetzt so gut fanden und mich da mitnehmen, dann mache ich da einfach mit. Ich bin ja auch offen und lass mich ein. Und das hieß dann gar nicht Campen, sondern Achtung, Glamping. Das ist ja das, was man heute macht.
Glamping. Mischung aus Glamour und Camping oder was?
Ja, irgendwie scheint das der Hintergrund zu sein. Das ist halt dann wirklich eine sehr luxuriöse Art von Camping, weil man bringt gar nicht sein eigenes Zelt mit. Die sind alle schon aufgebaut. Das ist ein bisschen so wie bei Game of Thrones, wer es mal gesehen hat, so ein, wo die Lager so aufgebaut sind, diese ja, wie so kleine Städte aus Zelten.
Bei Game of Thrones sieht es ja alles immer sehr beschwerlich aus. Also da hat man nicht das Gefühl, ach, wie luxuriös, da ist alles schon so.
Nee, denk mal an das Zelt von, wie hieß der mit dem Löwen im Wappen, der Vater von Jamie Lannister. Lannister, den sieht man dann ja so als Herrscher in seinem Wahnsinnszelt. Du kannst da aufrecht drin sitzen, das ist wie ein Zimmer, ja. Also da ist ja so ein Sofa und das ist richtig eingerichtet so, ja.
Okay.
Also ungefähr so war unser Zelt. Also es war auch so weiß und dann waren da schon so Betten aufgebaut, also Betten so Luftmatratzen, aber ganz gute. Also da kann ich wirklich sagen, war nicht schlecht. Bisschen blöd war, das ist halt wirklich, also ja, wir hatten auch ein Kind dabei und dann sind wir halt um 12 dann irgendwie schon ins Bett und das war halt höllenlaut. Also das, wir waren ja wie so mitten auf der Bühne und außerdem war es an einem Hang und im Laufe der Nacht rutschten wir dann alle so ein bisschen so da runter und es war zwar Sommer, aber es war wahnsinnig kalt in der Nacht. Also das, ja, also ich würde sagen, das ging trotzdem, war irgendwie sehr also geräumig.
Hast du denn dieses Mal schlafen können? Du hast ja die ersten beiden Geschichten haben wir ja mitgefiebert.
Gar nicht geschlafen, genau.
Und bei dem, im Glamping ging's?
Ja, also wer sich erinnern kann an die letzte Folge, also das war ja immer noch die anderen beiden Male, wo ich gezeltet habe, da habe ich ja noch kein Bier getrunken. Jetzt war das ja über 23 und habe also ein bisschen Bier getrunken oder vielleicht auch einen Roséwein könnte sein und da konnte ich dann natürlich sehr gut schlafen. Also ich fand es richtig gemütlich da auf meinem meiner Luftmatratze.
Mhm, aber ihr seid dann alle in der einen Ecke des Zeltes aufgewacht, ja, weil die Schwerkraft euch dahin getrieben
hat. Ja, so ein bisschen. Und ich weiß auch noch, dass ich halt trotz Sommerzeit, also wirklich alle meine Sachen anhatte. Ich hatte eine Strumpfhose an und eine Hose und mehrere Pullover, eine Jacke und eine Mütze. Es war halt richtig kalt.
Hallo, ja, liebe Jazzfreunde, also das waren nochmal schöne Einblicke hier.
Ja, ich komme nochmal drauf, wie das heißt. Ja,
ja, wäre natürlich schön, also Jazzfestival da, also das ist ja auch für mich, J ist für mich Jazz auf jeden Fall.
Da freue ich mich schon mal wieder drüber reden.
Absolut, das ist für mich Musik, ne? Das ganze Deutschpunk-Scheiße kann einpacken für eine richtig gute Jazzplatte. Leute können auch ihre Instrumente wenigstens.
Ja.
So, dann sag doch mal, was hast du uns denn mitgebracht unter dem schwierigen oder besonderen Buchstaben C?
Ja, also ich habe mitgebracht als C Begriff das Land China.
Ach.
Und wollte gerne von dir wissen, es ist ja ein sehr verrücktes Land, das ist sehr weit weg, sehr groß vielleicht, ich weiß nicht, ich war nie da, aber du warst ja da. Und wie hat es dir denn gefallen? Was hast du denn da für Eindrücke mitgenommen?
Vielen Dank für diese Überleitung. Aber war ich denn überhaupt in China?
Nee.
Ich war in Hongkong mal. Und Hongkong gehört ja seit 1999 oder ist es, glaube ich, gewesen, war ja lange Zeit diese Kolonie von, oder unter britischem Protektorat, so hießen ja die Kolonien dann später, und wurde ja dann zurückgegeben an China. Also insofern war ich in China, aber wenn man eben...
Du warst in England.
Wenn man eben in Hongkong war und dann sagt, so ich sage euch mal, wie es in China ist, glaube ich, das ist etwas, ja. da ist natürlich noch ein gewisser, da ist noch einiges dazwischen, nicht nur Wasser. Ja, aber wie viele ganz normale Trottel aus der Mittelschicht habe ich auch einen Hang zu Asien und finde es natürlich spannend und war eben auch schon in Japan und in Hongkong. Und ja, also die Vorstellung, so China stellt man sich schon immer nicht so toll vor wie die anderen Länder. Also ich habe schon einige Ressentiments dagegen, dass es dann vielleicht ein bisschen tougher ist als vielleicht in Japan. Aber
sag
ich kann
mal
ja jetzt
Japan,
nicht.
Ja,
natürlich, das orientiert sich an der Band Japanik, also die Aussprache.
Ah, die haben ja auch dieses Land gegründet, stimmt.
Ja.
Nach denen wurde das ja.
Also insofern, also ich finde China natürlich ganz spannend. So früher hat man das, also ich komme ja aus der Linken, da hat man sich immer noch so dran festgehalten. Es gab dann noch so 5 Länder, in denen der Kommunismus noch herrscht. Das, die Volksrepublik China, Kuba, was war's noch, Vietnam und die Mongolei oder irgendwo. Es waren noch so die letzten vermeintlich kommunistischen Länder. Das hat sich ja nun wirklich auch bei China in Wohlgefallen aufgelöst. Also diese Utopie ist schon durch. Also es ist ja zwar immer noch, ich glaube, wenn man Chinese ist, kann man nicht einfach eben in die Welt reisen. Also es ist schon noch irgendwie
Ja, Freiheit wird vielleicht eher klein geschrieben.
Ich hatte ja nicht, dass Christian Y. Schmidt, einer der großen Agenten hier bezahlt von der chinesischen Regierung, das hört und sich ärgert. Ja, also so ganz ins Politische möchte ich da auch gar nicht reingehen können. Also.
Naja, ja, ich wollte eigentlich nur fragen, wie es dir gefallen hat, also auch wenn du vielleicht jetzt gar nicht offiziell in China warst, sondern ja nur in England, aber wie fandest du es denn? Also diesen kleinen Ausschnitt, auch wenn vielleicht nicht typisch oder stellvertretend für das ganze Land, aber.
Also ich tue mich halt schwer. Es gibt ja diesen, wie sagt man, Euro-Chauvinismus oder so ein Eurozentrismus. Also wenn ich jetzt hier als Mitteleuropäer mit relativ wenig Reiseavancen, der sich eigentlich nur um seinen eigenen Mikrokosmos dreht, so dann Aussagen trifft über fremde Kulturen, über andere Länder, dann ist das schnell auch dumm. Und
okay,
deshalb,
du willst einfach gar nicht sagen, wie es dir halt gefallen hat, so eine ganz persönliche.
Ich habe doch gesagt, das hat mir wunderbar gefallen, aber ich war halt ein vertrottelter Tourist, der Angst hatte, irgendwas zu essen, was er nicht so richtig kennt.
Ja, das
also,
ist doch mal interessant.
So,
ja.
so war das. Und ich habe in Hongkong auf jeden Fall eine tolle Pikachu Unterhose gekauft, die habe ich in Schweden gekauft, noch nicht mal das. Also ich weiß auch nicht. Ja, dann jetzt sag du doch endlich mal, wie du China findest. Sagst du eigentlich China, China, China oder China?
Ja, ich sag natürlich China, ich komme ja auch aus Bayern. Nein.
Unser ehemaliger Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hat immer China gesagt. Also.
Ja, ich glaube, je weiter südlich, desto mehr K in dem CH. Also ich hatte ja leider jetzt wenig Berührungspunkt. Ich war mal in einem China-Restaurant in der Stadt, wo ich herkomme.
Ach, so hätte man sagen können.
Nein, ich weiß, das ist halt, ich finde es lustig, weil also du kommst ja vielleicht auch so ein bisschen aus der Gegend, wo ich herkomme, und da war dann irgendwie so das Exotischste, was es gab, verdammt, ja, das war dann so das China-Restaurant. Und wenn man heute dann so weiß, naja gut, das war halt einfach Reis mit Gemüse und irgendwie so einer zuckrigen Soße oder so, das ist ja, heute gibt's ja auch hier in Frankfurt irgendwie so relativ originalgetreue, wie sagt man, authentische China-Lokale, wo auch Chinesen hingehen. Also das ist ja was ganz anderes. Und damals dachte man halt so, wow, wie verrückt, ah, China ist so exotisch. Mhm. Also ich kenne das ja nur aus zweiter Hand. Also mein Vater ist ja immer sehr viel gereist. Der war auch, finde ich, abgefahren. Also schon auch, der ist ja schon lange gestorben. Der ist ja schon in den 70er, 80er Jahren dann auch mal sehr viel gereist und hat dann immer auch uns Sachen mitgebracht. Und als er aus China wieder kam, habe ich, das werde ich halt nie vergessen, das war super, eine total tolle Fahrradklingel bekommen. Weil man weiß ja, in China wird ja wahnsinnig viel Fahrrad gefahren, das ist ja total verrückt. Also so ein bisschen wie Münster, aber hoch 1000, also wenn man so in Peking ist, also jedenfalls damals, ich weiß nicht, wie es heute ist. Und da war ich dann schon stolz, irgendwie so eine chinesische, ultra laute Fahrradklingel zu bekommen. Also die hat echt Eindruck gemacht, kann ich dir sagen.
Echt, weil die war nicht elektrisch verstärkt.
Nee, also es war einfach eine relativ, wirklich sehr massive, aus Edelstahl meine ich, also eine sehr schwere, metallene Klingel. Also ich glaube, sie hatte sogar so zwei so Dinge, also man konnte eine Glocke bedienen, aber auf der anderen Seite war auch eine Glocke, man konnte auch beide Glocken bedienen, so, und das war super.
Und
irgendwann wurde die mir geklaut.
Ah, man musste auch mehr in die Pedale treten, als das dann dran montiert war. Diese schwere
Die
Klingel.
War sehr schwer, also man hatte so einen Hang dann zu dem einen Lenker hin, genau.
So gefahren, schief.
Ja, das fand ich schon, also auch was mein Vater erzählt hat, schon sehr exotisch, und er hat dann auch immer mal so Geschäftsreisende, hatte so Kontakte, also er hat ja so Aufzüge in die Welt verkauft. Und dann kamen halt echt mal Chinesen zu uns, waren dann so zu Besuch, und meine Mutter hat da irgendwie so typisch hessisches Essen gemacht oder so, grüne Soße wahrscheinlich. Und dann habe ich mit den Chinesen, die eigentlich auch noch nicht mal so richtig Englisch konnten, meine ich, also mein Vater hat sich da irgendwie mit denen verständigt, aber ich habe mit denen Federball gespielt, ist meine Erinnerung, und die haben halt wirklich so gerotzt, also auch am Tisch so, also so ausgespuckt irgendwie. Mhm. Das fand ich schon. Also die waren schon wirklich sehr fremd für mich, so als, wie alt war ich da, 10 oder so auch wieder, ja. Das werde ich nie vergessen, mein Kontakt zu China.
Ja, also ich denke, dadurch, dass es eben so weit weg liegt und so abgeschottet ist, auch über die Jahrzehnte, ist es natürlich so auch ein Inbegriff von exotischem Leben und ja, finde ich durchaus gerechtfertigt, das dann auch ein bisschen zu bestaunen. Also. Mm. Ja. Schöne Grüße nach China.
Ja.
Möchtest du noch einen weiteren C-Begriff hören?
Ja, jetzt kommst du.
Und zwar, ich habe mich kurzfristig noch umentschieden, und zwar doch ein sehr existenzielles C habe ich gefunden. Chips.
Dammit. Um ein Haar hätte ich diesen Begriff auch genommen und dachte so, na, lieber, weil dich ist zu gefährlich, vielleicht hast du den.
Ja. Ich wusste nicht genau, weil Chips finde ich, weil man sagt, denkt man, man schreibt es mit T und SCH und, aber jetzt habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Es ist ja wirklich Chips quasi.
Ich dachte ZSCH, nee, Chips, nee, auch nicht.
Und wir hatten ja eben schon das Thema, und zwar kaufen wir jetzt in den Pandemiezeiten immer sehr viel ein, damit wir nicht so oft in die Bredouille kommen, mit anderen Menschen überhaupt in Berührung zu kommen. Und ich kaufe, ich hatte 3 Tüten Chips gekauft für mich und du hast dann gesagt, so, ja, hier ist auch noch eine Tüte Chips, die könnte ich dann mal essen.
Da also ich rede wie deine Großmutter oder was?
Nee, aber nur, also so, oder? Habe ich es nicht richtig gemacht? Also ich habe, also du hast es dann betont abgegrenzt, damit ich die nicht inhaliere, das ist mir natürlich
auch verständlich.
Ja, du bist ja sehr
begeistert von Chips, genau.
Und jetzt ist es so, ich habe diese 3 Tüten Chips eigentlich schon am 1., 2., 3. Tag gegessen. Es ist jetzt schon etwas länger her, dass wir einkaufen waren und deine Tüte liegt da immer noch. Wie kann ein Mensch nicht, wie kann man überhaupt mit einer Tüte Chips leben, ohne sie zu essen?
Ah, ja, es ist vielleicht so, wie ich dann zu dir sagen würde, wie kann man mit einer Tüte Espresso leben, ohne den zu trinken oder so. Ich weiß, dass du halt großer Chips-Fan bist und bei mir ist es so, ja, also ich finde das sehr schmackhaft, mal so Chips zu essen, aber ich würde jetzt nicht so eine Tüte in mich rein inhalieren. Ja, also ich meine, angenommen, die Chips hätten überhaupt keine Kalorien und wären total gesund, würde ich es vielleicht auch machen, aber ich habe dann immer so ein bisschen so ein, oh je, das ist irgendwie auch nicht gut und ich bin doch auch so klein, also guck mal, wenn du als Riese so eine Tüte Chips isst, dann ist es ja so, also dann, das ist ja so, wie als würdest du 3 essen, wenn ich eine esse, so, ja.
Ja, viele Leute, die uns jetzt nicht sehen können, also ich bin so 1,90, 1,95, wiege halt 100 Kilo und klar, bei mir geht da chipsmäßig einiges rein und du als zarte Elfe, würde ich ja fast sagen.
Nee.
Da ist natürlich dann das, aber ich denke bei Chips sind ja auch so trügerisch, weil sie ja so dünn sind. Man denkt ja, was soll da noch sein? Ja. Aber eigentlich glaube ich, sind die Chips irgendwie, da ist ja nur Öl und so und dann ist halt irgendwie, wird das Öl fest und in Form von so einer Kartoffelstärke.
Ja, wahrscheinlich ist Öl dann so paniert mit so ein bisschen Kartoffelstärke und das ist dann der Chip, den man dann
genau, ja, das denke ich.
Paniertes Fett.
Ja, genau.
Ganz
so.
Ganz genau.
Ja, ich glaube, sowas wie Chipsletten oder wie heißt es, was Pringles sind die Chipsletten von den Leuten, die nicht Boomer sind.
Oh, ja, stimmt.
Das wird ja, das ist ja, das sind ja nicht mehr Kartoffelscheiben, sondern da wird ja Kartoffeln werden irgendwie zu Mehl gestampft und dann halt quasi nochmal irgendwie frittiert.
In so Formen gepresst.
Genau, also das ist nun wirklich noch. Also da ist wirklich nichts mehr übrig, außer irgendwie Geschmacksverstärker.
Wo ist denn die gute Kartoffel hin?
Eigentlich ist ja ein tolles Kartoffelgericht. Also.
Ja.
Ja, und welche Chips magst du denn am liebsten?
Keine Ahnung, also ich kenne mich nicht so gut aus, aber also auch da habe ich so wahnsinnig emotionale Erinnerungen. Also weiß nicht, wie es dir geht, ich erzähle mal so von vor dem Krieg.
Ja.
Also früher gab es irgendwie doch so Kartoffelchips und Kartoffelchips mit Paprika. Also in meiner Erinnerung gab es irgendwie nur 2 Sorten, so ja 1975 oder wann ich 20 Jahre alt war. Und dann irgendwann, also habe ich so studiert und dann bin ich ja so in Kneipen gegangen. Wie gesagt, ich habe angefangen Bier zu trinken und dachte, ach, irgendwie jetzt hätte ich gern was Salziges. Und dann gab es in meiner Lieblingskneipe, das fand ich so super, so kleine englische Tütchen. Ich weiß nicht, wie heißen die? Walkers heißen die, genau. So saure Sahne, Zwiebel oder so. Da gibt's ja so Vinegar and also irgendwie so Essig und also so typisch Englisch. Und weil ich ja auch England mag und da auch gerne mal war und dachte ich, ach, das ist ja schön und das ist auch nicht so groß, das sind so kleine Tüten, da weiß man so ein bisschen, ach, das kann ich handhaben, das ist nicht so ein Eimer. Und da dachte ich, das ist so für mich richtig. Also da würde ich sagen, da gehe ich mit. Das sind meine Lieblingschips. Und jetzt heutzutage gibt's ja doch so viel mehr Sorten. Und ich finde immer ganz schön, wenn ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz so fett oder nicht ganz so viel Glutamat, sondern eher mehr Salz oder sowas, würde ich vielleicht eher sowas nehmen.
Ah ja.
Ja, das sind so meine
Favorites.
Also eher so basic, so mehr Salz und jetzt nicht so verrückt irgendwie Basilikum, Rosmarin, brauche ich nicht.
Und du hast es tatsächlich auch erst mit dem Biertrinken entdeckt, also du hast nicht als Kind schon Chips gerne gegessen.
Irgendwie nicht, ich glaube, ich komme nicht aus so einer Snackfamilie, also bei uns gab es nicht so viel so, also ich weiß noch, es gab auch so eine Art Süßigkeiten-Schrank, also nicht Schublade, sondern eher so ein Türchen so im Wohnzimmer, im Schrank.
War immer leer.
Und da waren immer, also wie du es nicht dir vorstellen kannst, immer so Chips dann irgendwie mal in so eine Schüssel gefüllt. Vielleicht waren mal Gäste da, meine Eltern haben das dann zum Sekt irgendwie so vorweg gereicht und dann wurden da so ein bisschen was rausgenommen und diese Chips wurden dann halt über Wochen und Monate standen die dann da halt. Also hat irgendwie, vielleicht hat man da mal so reingegriffen, aber es wurde jetzt nicht wirklich aufgegessen. Und dann noch ein paar Nüsschen daneben und so ein bisschen Schokolade und dann hat man da mal so ein bisschen was rausgenagt, aber.
Das kommt mir so vor wie so bei den Großeltern, wo man auch das Gefühl hatte, es gab als Kind immer nie abgepackte Sachen, sondern alles war schon immer in so Schalen.
Genau, so ein bisschen eingestaubt.
Genau, man weiß gar nicht, wann wurde das jemals aus der Packung entfernt, die Schokolade schon so ein bisschen angelaufen.
Ja, die Chips waren auch immer so ein bisschen weich.
Muffig, ja.
Und sehr klein, weil schon so oft da reingefasst wurde, ja.
Ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ein ganz großer Keimherd, also auch ja wieder ein wichtiges Thema, also diese offenen Chips, wo dann die Leute immer wieder reingreifen, man greift sich eben in die Unterhose und dann wieder in die Chips.
Damals kein Thema.
Das war in den 70ern, da hatten die Leute halt auch noch Abwehrkräfte, ne? Ja. Ist ja heutzutage nicht mehr so, durch die ganzen neuen Medien.
Ja, mein Back, dein Back, so wurde das Deodorant noch geteilt, ja.
Ah ja, also für mich ist es natürlich ganz witzig zu sehen, dass irgendjemand nicht so mega addicted ist zu Chips. Also ich finde es natürlich immer faszinierend, dass du eine Tüte Chips haben kannst und dann machst du die halt mal 10 Tage nicht auf. Denke ich so, was stimmt nicht? Das kann doch nicht. Was stimmt nicht mit mir und was stimmt nicht mit ihr? Also diese Anziehungskraft von deiner Tüte Chips ist schon so groß. Ich habe mir tatsächlich letztens überlegt, ob ich dir Geld bieten kann für deine Tüte.
Ich werde mir einen angemessenen Preis überlegen.
Ja. Ich würde es doppelt zahlen, als es gekostet hat.
Ah, also. Interessant. Ja, okay, lass uns noch mal reden.
Ja, vor allem, weil ich sie auch schon bezahlt habe.
Ach so.
Naja, also ich mag wirklich sehr viele Sorten
Chips. Ich frage dich mal nach deinen Lieblingssorten.
Ich mag auch Erdnusslocken, also diese ganz verbreiteten, was ist das? Das ist
Flips.
Hier von Lorenz. Mhm. Flips, genau. Und da wurde aber vor 3, 4, 5 Jahren wurde irgendwie die Rezeptur geändert. Die sind jetzt knackiger und ein bisschen kleiner.
Was?
Das ärgert mich, das mag ich nicht so gerne. Ich habe auch oft diese Erdnusslocken. Dann tatsächlich in der Schale stehen lassen, so 1, 2 Tage, weil wenn die so ein bisschen trockener waren, mochte ich das Mundgefühl lieber.
Wie lustig, ja.
Und das haben die jetzt, kriegen die jetzt nicht mehr so sehr, weil die ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter sind, ein bisschen knuspriger. Ich weiß nicht, wer Erdnusslocken, wer Erdnusslocken noch näher an Chips dran haben will, der gehört für mich auch gevierteilt oder wie das heißt. Also jetzt im übertragenen Sinne halt einfach umgebracht. Nein. Naja, da hat sich auch schon einiges getan. Ich hatte mal einen Bekannten, der in einer Chips-Fabrik oder der für die Chips-Firma gearbeitet hat, also auch wahrscheinlich für Balsen oder Lorenz, falls nicht auch zusammengegangen sind. Und der hat eine interessante Sache gesagt, dass es in England, das hast du ja eben auch angebracht, dass da halt sehr viele verrückte Sorten auch grassieren würden und dass man die auch verkaufen kann. Also dann sehen, was weiß ich, da gibt's so eine blaue Tüte und dann ist das eben, was weiß ich, Essig und dann gibt's aber noch ganz verschiedene Sachen. Und er hat gesagt, in Deutschland sehr bei Chips so konservativ, dass man nur rote Tüten benutzen kann und eigentlich nur Paprika. Also man kann so ein paar Sachen noch so drumrum streuen, aber in Deutschland werden halt nur rote Tüten gekauft und es muss eigentlich 80% oder 90% ist Paprika.
Mhm.
Das fand ich ganz, ganz lustig, dass die ganzen Food-Designer an Deutschland, am deutschen Markt verzweifeln, weil wenn ihre Tüte nicht rot ist und wenn das Produkt nicht Paprika beinhaltet, dann ist bei Chips schon der Ofen aus in Deutschland, scheinbar.
Liebe Zeit, wie traurig. Ja.
Verrückte Geschichte, ja, aber
ich habe ja jetzt zu der blauen Tüte spontan gegriffen. Wie heißen die? Lay irgendwas?
Lays, genau. Du hast so ein bisschen so ein Importprodukt, was eben nicht so diese typisch deutsche
da. Ja, spontan zugegriffen, weil ich mich sofort angezogen
ja,
gefühlt
habe. Ja, du bist
ja so
eine Kosmopolitin, auch mit Zähne, von China bis
Begriff.
London. Ja, ich glaube, dann wärst du jetzt nochmal dran.
Ja, ich habe einen Begriff, den können wir bestimmt ganz schnell abhandeln. Ich weiß nicht, wie lange wir schon am Sprechen sind.
Es geht noch. Die Fans verzehren sich nach weiteren Begriffen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Was sagst du? Es ist ein, naja, sagen wir mal, gar kein Begriff, sondern ein Name. Weiß nicht, ob das auch gilt.
Klar.
Anton Corbijn.
Ah. ein Glück. Was? Wir haben mir das ja nicht abgesprochen. Es könnte ja auch sein, dass ich keine Ahnung habe. Aber ich weiß,
Jazzmusiker.
Anton Corbijn ist ein Künstler, vor allem ein Fotograf. Er macht Schwarz-Weiß-Aufnahmen größtenteils und ist so der Haus- und Hoffotograf gewesen, meine ich, von Depeche Mode und hat eventuell auch die Sachen von Joy Division schon fotografiert gehabt. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ist er auch dafür, vielleicht kam er da gar nicht in Frage, weil er zu jung war. Aber am Depeche Mode, nicht wahr, Anton Corbijn, diese ganze Schwarz-Weiß-Fotografie, Violator, Exciter und so, Personal Jesus, das ist, glaube ich, alles viel. Anton Corbijn, er ist Holländer.
Hm.
Ja.
Ja, ich glaube, U2 hat er auch fotografiert, meine ich. Also Under the Joshua Tree oder so, oder eins von diesen frühen Alben, meine ich, die sehen genauso aus wie Depeche Mode. Ich habe jetzt gar nicht so eine wahnsinnig dezidierte Meinung. Ich finde aber interessant, dass man eigentlich jetzt Depeche Mode und Anton Corbijn, also man kann das gar nicht mehr trennen. Also ich finde, das ist ja irgendwie so, wie soll ich sagen, also so eine Art CI, die er da geschaffen hat. Ja, die Musiker sehen so wahnsinnig cool aus, so schwarz-weiß und dann diese Kontraste.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass ich, als ich im Buchverlag gearbeitet habe, da hatten wir dann auch irgendwie so eine Marketingleitung, die dann plötzlich so, ah, wir brauchen neue Fotografen, wir müssen alle Autoren total cool abbilden. Hier so wie Anton Corbijn, also der Chef war so ein wahnsinniger Corbijn-Fan. Es ging immer sehr viel um den. Und dann hatten wir einen Fotografen aufgetan, der das so ähnlich gemacht hat.
Ja,
und der hat dann die Autoren wahnsinnig cool abgebildet. Und das war aber, glaube ich, zum Teil überhaupt übers Ziel hinaus. Also weil die Leute vielleicht gar nicht so dramatische Bücher geschrieben haben, weil die das ist ja schon ein sehr dramatischer Ausdruck. Vielleicht waren das dann irgendwie so, weiß nicht, so belletristische Unterhaltungsromane oder so und dann, oh, dieses dramatische Bild. Also Bilder wirken ja einfach auch viel schneller als irgendein Text, den man dann ja auch lesen würde, wenn das Bild interessant genug ist. Und dann würde man die Musik anhören. Also so, es, und ich denke, darüber kann man ja auch viel, also zum Positiven wenden, wenn man möchte, ja. Also ich finde es auch immer schade, wenn Leute sagen, oh, es ist mir egal, ich bin so uneitel, ich mache irgendein Bild oder ich ziehe mich irgendwie an für dieses Bild. Ja, hallo, das ist halt auch eine Aussage. Mhm. Und die ist dann eben so, hey, es ist mir egal. Und vielleicht beliebig und vielleicht sehe ich dann auch drüber weg, weil ich es gar nicht wahrnehme. Also das ist einfach eine Möglichkeit, die Leute haben, sich irgendwie zu positionieren, ja.
Genau, also wenn man irgendwie an die Öffentlichkeit geht und verkennt, dass es diese Ebene gibt und dass die eine ganz, ganz große Rolle spielt, für viele wahrscheinlich auch leider, nicht wahr? Man wünscht sich ja natürlich, die Leute werden nur an ihren Inhalten gemessen, aber so ist es auch nicht. Und bei Pop finde ich es auch noch okay, weil Pop ist mehr als Inhalt. Pop ist auch Oberfläche, Pop ist Ästhetik. Das ist auch die Message und das ist auch wichtig. Und wenn du das nicht mitdenkst, dann bist du ein Idiot. Oder kannst halt Folk machen oder irgendwie so Musik, so ganz uneitle Musik, dann so Kelly Family haben ja auch davon gelebt, dass sie.
Ja, aber die haben auch einen starken Look. Also das ist ja kein eben. Zufall, da ist irgendwie gar nichts dem Zufall überlassen. Aber also wenn man die Plakate anguckt und auch wie die frisiert und gekleidet
schon.
Sind.
Ja, schön.
Also wirklich Farbkonzept von A bis Z hier durchgezogen, ja.
Aber geile Vorstellung, dass Anton Corbijn die Kelly Family inszeniert hätte. Also das wäre
will ich gerne
schön
mal
gewesen.
Sehen.
Also sonst möchte ich natürlich noch sagen, dass ich Anton Corbijn in seiner Rolle als Depeche Mode Chronist optischer immer gar nicht so toll fand. Also mir war das eben zu dramatisch, mir war das zu pathetisch. Ich fand diesen Schwarz-Weiß-Look dann jenseits der 90er Jahre auch oder in den 90er Jahren schon einfach auch ein bisschen abgedroschen. Und also ich bin kein großer Fan jetzt von Anton Corbijns Version von Depeche Mode. Ich fand die Musik besser als den Look tatsächlich.
Hm.
Magst du das gerne? Du hast ja auch viel New Wave Background.
Ja, also ich glaube, damals ist mir das schon sehr positiv aufgefallen, dass ich dachte, ach guck, da ist irgendwas, was heraussticht und was besonders ist. Und ich fand Schwarz-Weiß irgendwie cool. Und in den 90ern denke ich schon, dass das irgendwie ungewöhnlich war. Und klar, wenn es dann irgendwann alle machen oder auch nachmachen, dann ist es natürlich beliebig und dann ist es nichts, was heraussticht. So Also ich fand sowieso gut, wenn Bands sich besonders Mühe gegeben haben, ihre Musik auch optisch also zu nach draußen zu transportieren. Also ich denke jetzt auch bei den Smiths, meine ich, die hatten auch immer gerne so Cover, da war immer so ein Bildausschnitt von einem 50er Jahre Film vielleicht oder so. Truman Capote sehe ich jetzt auf einer Single, die ich da hatte, oder
ja, Meet is Murder, genau. Das ist ja auch ein Film aus Ende der 60er gewesen, dieses Bild von dem Soldaten mit dem Helm.
Genau, also sehr, sehr griffig, und also das vergisst man nicht, ja. Und das macht, glaube ich, also man müsste jetzt alles nebeneinander mal sehen, aber das ist ja schon auch so eine Bildsprache, und das finde ich schon toll, wenn Leute sich da einfach auch einen Gedanken machen, ja, und nicht nur so, oh ja, wir machen da irgendwie eine Farbe drauf und irgendein Foto oder so.
Ich finde es schön, dass wir in so einem Podcast, das ist ja eben dieses so ein Audioformat, dass man da aber auch dem Hörer ein Bild zeichnet, einfach so dass die Leute so sehen, so, ah, hier, Anton Korber, ein Dings. Also das kann man eben, wenn man wie wir Bilder zeichnen kann mit seiner Stimme. Ein Traum, also Anton Corbijn, ich weiß nicht, was macht er heute noch? Macht er immer noch Schwarz-Weiß-Bilder? Lebt er überhaupt noch?
Ja, also ich muss nochmal überlegen, wo das war. Gestern oder vorgestern hatte ich irgendwo ein Zitat von ihm nämlich gefunden, wahrscheinlich deswegen auch an ihn gedacht, wo er irgendwie gesagt hat, die Depeche Mode, sie hätten ihn immer im Freien leben lassen, oder also er konnte immer draußen leben, aber ich weiß nicht, ob es im übertragenen Sinne
Camping
war oder nicht.
Was?
Ja, ja, so ungefähr. Das würde ich jetzt auch gerne tatsächlich nochmal rausfinden. Der muss schon sehr alt sein, oder?
Genau, also so mindestens Mitte 30 müsste er kaum ein heutzutage sein, ne?
Genau.
Ein Greis in meinen Augen. Ja, also Katharina, vielen Dank wieder für diese wunderschönen Einblicke.
Ja, ich danke
in
dir.
Diesen banalen Buchstaben CC, dass da so viel passiert ist, von Camping bis China sind wir gereist. Ich freue mich schon auf den Buchstaben.
Oh Gott, am Ende ist es D das nächste Mal.
D, ich denke, Depeche Mode ist durch. Das, keine Sorge, das kommt nicht mehr. Ich wollte noch sagen, ich hatte einen Begriff dann für Chips verworfen. Ich dachte auch noch, Chiropraktiker hätte ich dir noch auf den Leib schneidern können, weil du ja auch alternative Medizin nicht sofort verbieten wolltest.
Naja, da könnte ich auch viel drüber sagen. Und ich hatte bei dir noch gedacht, Chili.
Habe ich auch gedacht. Chili. Ja, guck mich mal, ist jetzt so, wenn man
wie der Bayer sagt.
Ja, wie Dr. Helmut Kohl sagen würde, ein schönes Chili. Ja, Chili ist für mich wirklich ein großes Thema. Chiropraktiker für dich. Aber das dann
schade,
demnächst.
Schade.
Ja, für unsere Patreon-Begleiter. Wir haben zwar keinen Account, aber wenn wir einen hätten, würden wir dann da exklusiv über Chili und Chiropraktiker sprechen.
Tschüss.
Tschüss.
Halt. Das dicke Ende kommt ja noch. Das ist ja das Schöne bei diesem Podcast. Er bespricht sich gleich auch immer selber. Herzlich willkommen zurück, Katharina Quiddiseeds.
Ja, wir sind so innovativ, ne?
Genau, wir haben uns jetzt den Podcast zum Thema C gerade auch nochmal angehört. Ich habe ihn auch geschnitten. Und jetzt bringen wir noch die Cs ein, die uns unsere vielen, aber tausend Fans noch eingeschickt haben. Ich hoffe, ihr habt etwas Zeit dabei.
Ich bin total unzufrieden, dass du schon mal hier so rumgeschnitten hast in unserer wunderschönen Sendung. Also ich frage mich, was du da alles rausgeschnitten hast im Nachhinein, wovon ich denke, es sind wertvolle Redebeiträge von mir.
Ja, man muss sagen, also man hört es vielleicht auch an dem anderen Sound. Also das ist jetzt viel später, was wir jetzt aufnehmen. Und vermutlich hat derjenige, der das jetzt hört, auch eben den Podcast schon bis hierhin gehört. Und ich kann sagen, ich habe einiges rausgeschnitten, weil ich das Gefühl hatte, es hat nicht so gezündet. Es hat Längen. Chips hatte Längen. Anton Corbijn hatte Längen.
Was?
Und China hatte auf jeden Fall auch Längen.
Also ich habe nie Längen. Das kann überhaupt nicht sein. Vielleicht hast du deine eigenen Sachen rausgeschnitten.
Ich habe vornehmlich meine eigenen Sachen natürlich rausgeschnitten. Mit denen war ich besonders unzufrieden, weil ich habe keinen emotionalen Bezug zu diesem Anton Corbijn-Thema gefunden. Und in China war ich ja noch nicht mal richtig. Und dann wollte ich halt auch nichts Falsches sagen. Ne,
ja, ich hätte jetzt gedacht, das ist ja eigentlich vielleicht egal. Also es ist ja eigentlich auch gerade lustig. Man bringt eben die Begriffe rein. Das ist ja so der Sinn unserer Sendung. Der andere weiß von nichts. Und dann spricht man und guckt halt, was passiert. So, ja, also.
Ja, aber einfach Drama, tack, 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 tack. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Meine Mutter hatte den Podcast gehört und ich dachte so, boah, sie feedbackt mir jetzt dann so, was, so war das, als du Achselhaare bekommen hast oder wie wir ohne den Vater dann gelebt haben. Und sie nur so, ja, an einigen Stellen war es dann auch ein bisschen lang, ne? Dann habt ihr immer noch auf dem Begriff rumgeritten, obwohl nichts mehr kam.
Ach, deshalb hast du das. Aha, wir müssen bei Emily Mutter unbedingt darüber reden. Grüße.
Ja, falls meine Mutter nochmal hört und so weit kommt, wegen dir haben wir jetzt die letzte Folge wahnsinnig skelettiert schon. Nur damit meine Mutter nicht wieder denkt, es ist so langweilig, was wir zu sagen haben.
Ja, also nicht, dass wir jetzt deine Mutter langweilen. Lass uns starten in die Begriffe, die uns noch genannt wurden.
Genau, vor den Begriffen möchte ich aber noch sagen, liebe Friends, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, ein Like oder was immer die Währung eigentlich für uns Podcaster ist.
Man kann den Podcast abonnieren.
Podcast abonnieren ist, glaube ich, besonders wertig. Wir wollen halt an den Arschlöchern vorbeiziehen, die auch alle, die euch irgendwie nie unterstützt haben. Und wenn ihr uns jetzt hier supportet, dann zeigen wir es den ganzen Leuten, die euch nicht korrekt gegeben haben.
Hooray!
So, also, wir haben gesagt, es ist der Begriff C. Und was habt ihr für uns? Ich habe es tatsächlich auf Facebook für die Älteren und auf Instagram für so die Best-Ager gepostet. Und es ist einiges zusammengekommen. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Auswahl.
Ja, du hast so eine Art Telefonbuch vor dir.
Ja, es ist recht viel. Zum Glück habe ich so viel rausgeschnitten bei Anton Corbijn, dass wir noch ein bisschen Platz haben.
Achso, der Podcast ist jetzt statt 55 Minuten nur 25.
Nein. So, erster von Hagen, der auch einen eigenen wunderbaren Podcast hat mit seiner Frau.
Kathi.
Und Mutter. Nein, genau. Wie heißt der Podcast? Derby WG und sein Begriff mit C, sehr wichtig für die Popkultur, Chewbacca.
Prost, Hagen.
Ja, genau, in dem Podcast von Hagen wird die ganze Zeit Plattdeutsch geredet.
Also jedenfalls so. Von Kathi her, die ja, glaube ich, da herkommt. Ne?
Ja.
Moin, Hagen. Also Chewbacca ist natürlich ein super Begriff, finde ich. Also wir sind beide gefragt, oder erst du oder erst ich oder was?
Ja, und wir machen es fix, ein paar Sätze zu Chewbacca.
Ja, Chewbacca ist halt dieser Affenartige aus Star Wars und ich hatte als Kind dann immer große Angst. Aber der ist ja wirklich auch sehr sympathisch und putzig. Also ich mag ihn gern und ich finde diese Geräusche schön, weil es erinnert mich immer so, also wenn ich so die Duschwand aufmache. Das klingt dann genau wie Chewbacca. Jetzt du.
Ja, Chewbacca ist vielleicht nicht meine Lieblingsfigur aus dem Star Wars Universum, aber ich mag ihn natürlich auch. Und ich mochte in der neuen Trilogie gibt es ja das Ding, da gibt's so goldige Tiere, die er dann essen will. Und dann sind die zum Schluss seine Freunde und Chewbacca, ja, dieser 2 Meter Hühne, ne, dieser Affenmensch. Der wird Vegetarier tatsächlich in der neuen Trilogie. Das fand ich eine schöne, Entwicklung, ja, so, darauf müssen sich die ganzen Leute noch einstellen, die Angst haben vor Cancel Culture und dem ganzen politisch korrekten Chewbacca ist Vegetarier und ist es richtig. Nächster Punkt kommt von unserer Freundin Christina Mohr.
Ja, Christina Mohr, also ich hatte irrtümlicherweise gedacht, du hättest uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen, diese wunderschöne Bewertung, vielen Dank, war natürlich von Christoph Konzerttagebuch. Dankeschön.
Genau, das hätte Christina Mohr nie für uns getan, aber sie hat zumindest ein paar Begriffe und ich habe 2 von ihr, weil sie mir so gut gefallen haben. Einmal Cherry Coke.
Oh, das ist cool. Also da war ich auch so mit den Eltern in den USA, würde man vielleicht sagen. Und da habe ich gestaunt, dass es halt nicht nur so ganz normale Coca-Cola gab, sondern auch Cherry Coke. Hat nicht so gut geschmeckt, aber ich fand's cool, dass es das dann so gab. So wie Bounty, Zartbitter oder so. Und du?
Ja, fand ich natürlich auch toll, genau wie du. So für diese dieser Abweg von dem klassischen Produkt. Mir war es auch damals schon zu süß. Heute könnte ich es überhaupt nicht mehr trinken. Ich fand am geiler fand ich tatsächlich Crystal Pepsi. Also diese Cola, die quasi klar war.
Da aus wie Wasser und...
Und schmeckte wie Cola, man dachte, so Mindfuck, Wahnsinn. Ich hab's geliebt.
Das habe ich mir nicht getraut.
Und die Tatsache, dass das nie wiedergekommen ist, lässt mich glauben, dass das sehr viele chemische Prozesse vielleicht nicht mehr heute durch das, du weißt schon, durchs Amt gehen würden.
Durch Fresenius-Institut.
Mhm. Ein weiterer Begriff von Christina Murnoch. Ciao, ciao.
Oh, das ist dieser lustige Hund mit der blauen Zunge.
Das ist aber so die Sache, der Hund mit der blauen Zunge. Gibt es noch mehr zu Ciao, ciao zu sagen?
Der sieht ein bisschen aus wie Samson und Tiffy gemischt.
Ich denke, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Nächster Punkt, das ist dir auch immer wichtig, Zeu Winterstein, auch in Franken mal kennengelernt, ein verrückter Post- oder Ex-Raver.
Ja.
Er fragt, Cholesterin.
Oh, meine Werte sind sehr hoch. Und zwar, es ist verrückt, aber seit Nuss und ich ja so zusammenwohnen, lebe ich ja total vegetarisch und seitdem sind meine Cholesterinwerte in die Höhe geschnellt. Also ich muss dringend jetzt irgendwie meine Ernährung umstellen, aber ich weiß noch nicht wie.
Ja, indem du einfach heimlich wieder Fleisch isst.
Also daran kann es ja irgendwie nicht liegen. Ich bin etwas ratlos. Ich nehme an, es liegt vielleicht an der Erdnussbutter, die ich so seitdem sehr vertilge.
Erdnussbutter. Ja, kommt bestimmt auch noch. Nächster C-Begriff von Torben Kaiser. Coolio.
Jetzt sag du mal was, du hast zu Cholesterin gar nichts gesagt.
Ja, ich habe gesagt, du kannst heimlich Fleisch essen, um dein Cholesterin wieder nach unten zu schieben. Cholesterin, keine Ahnung, das ist so ein Totschlagbegriff immer, irgendwie, weiß mir nicht, also kann alles und nichts mit beweisen, meine Cholesterinwerte, also ich glaube, da müsste man als Ökotrüffologin richtig drin sein, um da tatsächlich was rauszulesen, außer so ein Alarmismus, so, oh Gott, Cholesterin, irgendwas stimmt nicht, ich muss irgendwas ändern. Das ist mir zu diffus.
Ja, so eine Art Fragezeichen, ja.
The Gangster's Paradise, so very most of my stars tell me. Gangster's Paradise, Text 1a vom Allerfeinsten. Coolio.
Ja, ach so, okay, danke, dass du mich draufbringst. Also ich kenne wirklich nur dieses eine Lied.
Ja, er hat jetzt Werbung gemacht in den 10er Jahren für Pornhub, glaube ich.
What?
Ja. Und dieser Song ist ja so ein, ist ja wirklich so ein Klassiker und ist ja ein Riesenhit gewesen. Mit dem hat er ja alles abgeräumt. Mm. Und naja, er war dann Anfang der Nullerjahre, war in Deutschland nochmal in der Comeback-Show. Also viel mehr war auch nicht als dieser Hit. Und dann habe ich das irgendwo mal wieder rausgekramt in meiner Kolumne im Musikexpress. Und dann hat mich, glaube ich, Rinko darauf hingewiesen, dass das eigentlich ein Rip-Off ist von einem Song von Stevie Wonder.
Mhm. Das weiß ich sogar.
Und deshalb ist die Frage, wenn Coolios einzige Leistung dieser Refrain war, ja, der noch nicht mal von ihm ist, so dafür hat er ja einiges draus rausgeholt. Grüße. Nächster Punkt von, kann nie mehr lesen, Mark Gray, Cher.
Unsere Sängerin?
Die Sängerin.
Oh, die mag ich total gerne. Ich finde sie wirklich irgendwie cool und weiß nicht, also ich war sehr bestürzt, dass sie sich so wahnsinnig hat operieren lassen. Das ist ja jetzt schon 20 Jahre her oder so. Aber jetzt mittlerweile, man gewöhnt sich dran. Wie alt ist sie mittlerweile? Ich weiß es nicht. Aber damals dachte ich, um Himmels Willen, die sieht doch einfach gut aus. Was macht sie da? Aber das fand ich so verrückt irgendwie. Das war so, glaube ich, der erste Star, wo ich so dachte, krass, die macht es einfach. Wow. Ich finde es gruselig, aber ich finde sie trotzdem gut.
Ich glaube, sie wird jetzt 74 oder 75 und war letztes Jahr ja nochmal in Deutschland auch. Ja, also hat ja Autotune erfunden mit diesem Belief damals, noch Ende der 90er, wirklich über alle Zweifel erhaben. Die Fotos, die man jetzt immer sieht, wenn man sieht, ah, wie sieht Cher aus, den würde ich nicht glauben. Also man müsste bestimmt mal auf ein Konzert gehen und da auch vielleicht abseits der des Flutlichtes und der Inszenierung. Aber ist ja auch egal, wie Cher jetzt aussieht, ne? Bestimmt super.
Ja, interessant, dass wir gleich darüber reden, weil das ist halt das, was auf jeden Fall ja einem so in Erinnerung oder mir in Erinnerung geblieben ist. Ich kenne jetzt nicht die neuesten Hits.
Ja, wer kennt auch die neuesten Hits schon von Coolio? Das ist ja auch okay, wenn man, das ist Fluch und Segen.
Hat er einen Ciao-Ciao?
Ja, genau.
Darüber werden wir eine Kurzgeschichte verfassen.
Du hast ja so eine Perücke, mit der du aussehen kannst wie Cher, ja. Und die hattest du mal auf, da hattest du sonst nichts an.
What? Ja. Nö, das stimmt gar nicht.
Den Rest überlasse ich den Zuhörerinnen.
Nein.
Nächster Punkt.
Ja.
Von Niki Czeczatka. Die hat noch sich gewünscht, dass man über ihren Nachnamen spricht. Der ist polnisch und schreibt sie auch mit C. Ich bin froh, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Aber von ihr der Begriff CD. Kompaktdisk für euch jüngere Leute.
Ja, Kompaktdisk. Ja, gibt's eigentlich nicht mehr, oder? Würde ich denken. Ich finde jetzt ihren Nachnamen viel interessanter. Da würde ich auch wirklich gerne wissen, wie man ihn korrekt ausspricht. Das ist wirklich unheimlich schwierig, womöglich für uns gar nicht. Wir sind gar nicht in der Lage wahrscheinlich.
Für uns Europäer.
Nö, ich weiß nicht. Also ich weiß nur, dass es so polnische Laute gibt, die sind also für mich schwer nachzuahmen, ja.
Ja, zum Glück haben wir Tyskie Bier beerdigt, weil sie sich an dem Anti-LGBT-Movement beteiligt haben.
Was weißt du zu CD zu sagen?
CD, also für mich war es so, als ich angefangen habe, als ich Musikredakteur wurde in den Nullerjahren, und da war der Besitz von einer Plattensammlung, der hat dich ausgezeichnet als Ahnungstragender. Und dann hatte der Herausgeber und auch die anderen Redakteure, die hatten dann so ganz viele Schrankwände von Platten und CDs. Und ich wollte das unbedingt auch haben. Und ich habe dann es gab natürlich auch viele CDs bei meinem Job bei Intro. Und ich halt alles, was nicht scheiße war, habe ich dann behalten und hatte dann halt so Benno-Regale satt, voll. Das war dann irgendwas, was sich dann in den 10er-Jahren für mich so eher als so Klotz am Bein entwickelt hat. Ich denke jetzt daran so, wie kann ich diese CDs noch loswerden? Also natürlich die ganz banalen, die kann man ja auch wirklich dann weggeben. Also was ich nicht, Metallica, Master of Puppets, ne? Die kannst du auch wegschmeißen. Die kannst du auf Spotify wahrscheinlich bis ans Ende aller Tage hören. Aber ich habe ja auch alle Lars Dohr-CDs von damals. Das ist schon eng. Und ich habe das Gefühl, ich kann diese CD-Sammlung nicht aufgeben und sie so ein Klotz am Bein. Und sie war, als ich sie begründete vor 20 Jahren, da war das so ein großer Schatz, der mich auszeichnete als Redakteur.
Mein Schatz.
Mein
Schatz. Ja, klar. Also ich habe auch noch CDs, weil ich dann auch bei manchen Sachen dann denke, naja, die gibt's so nicht online oder so. Oje, oje. Und hoffentlich hält die CD, weil man weiß ja auch, dass sie dann irgendwann verfallen und plötzlich blättert da irgendwie diese Oberschicht ab oder so. Also das ist gar nicht so einfach.
Ja, ich hatte ja mal dieses Privileg, mit Lars Eidinger beim Aachener Kunstverein aufzulegen, was ich zufällig mal einwerfe. Und da hatte ich so eine meiner Lieblings-Sampler-CDs dabei, wo dann auch von Sisters of Mercy I Want More drauf ist. Und ich legte das ein und dann hing die CD. Oh. Da habe ich gedacht, so, ey, was für eine Nibelungentreue ich zu diesem Scheißformat, was mich jetzt dann noch im Stich lässt, wenn ich es dann tatsächlich mal wieder brauche. Also Gott, ich habe diese CD bestimmt oft gehört, aber jetzt auch nicht so oft. Habe ich in meinem Leben, 50 Mal diese CD gehört und jetzt ist sie kaputt. So, was eine unterlegene Technik. Also,
ja.
Also CD ist, ich habe gerade noch so ein Foto von mir gesehen, wo ich vor meiner CD-Wand posiere, so die Hände in die Hüften, so wahnsinnig stolz. Da kann ich heute drauf spucken. Oh Gott, wir müssen schneller machen. Ja. Anja Limbach hat uns eingebracht, Castingshows.
Oh, okay, Castingshows. Da kann ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, weil ich jetzt nicht so im Fernsehbusiness drin bin. Aber bestimmt spannend. Da kannst du bestimmt was zu sagen.
Ja, Grüße an die TV-Gruppe auf Facebook. Ihr seid die Besten. Ihr habt mich durch die dunklen Jahre meiner Lesungen gebracht. Immer jemand aus der TV-Gruppe war da. Und wir haben da immer auch auf Facebook dann die aktuellsten Castingshows diskutiert.
Richtig so.
Ja, also ich habe natürlich Deutschland sucht den Superstar, die ersten Staffeln, wie geil war es, und auch Popstars, also die haben ja neben Broses und No Angels wirklich tolle Sachen, Nu Pagadi und Overground, wer da alles hervorging, also ich habe das sehr geliebt in den Nullern und meiner Meinung nach jetzt auch nur noch eine Echokammer, völlig dead. Jakob Zepter, Chinin.
Das ist doch irgendwie in irgendeinem Schweppes-Getränk drin.
Bitter Lemon, ja.
Und es soll impotent machen. Das sind
was?
die zwei Assoziationen, die ich dazu habe, ja.
Ja, liebe impotente Schweppestrinker, fragt euch mal, was Chinin euch wert war.
Zusammen,
also
ja.
Genau, ich habe auch immer gehört, dass man sagte so, ah, Schweppes schmeckt so geil, aber man darf nicht so viel davon trinken, weil Chinin giftig ist. Das ist Impotenz habe ich wirklich. Das,
echt?
Das höre ich jetzt zum ersten Mal, also wo ich keine Kinder habe.
Ja, das ist halt
die
Assoziation, die ich sofort dazu habe. Interessant.
Nicht schlecht. Mhm. Nächste. Katja, die hat ja.
Ja.
Grüße nach Lepsch. Es geht um Convenience-Essen.
Mhm.
Convenience-Food, wie du vielleicht als Anglo viele sagen würdest.
Convenience, das weiß ich jetzt auch wieder nicht. Was ist das eigentlich genau? Würde man dann so ein Fertiggericht sich in den Ofen schieben?
Genau, das ist das, was wir in unserer in unseren Kochfolgen immer gemacht haben, wo ich gesagt habe, so, ah, wir kaufen irgendwas, was eigentlich kein Essen ist.
Ach so.
So fertiger Kaiserschmarrn, den man nur im Wasserbad erhitzen muss und so. Das ist Convenience.
Das ist voll verrückt, weil ich empfinde das total als inconvenient, weil man dauernd so, okay, was muss man nochmal machen? Das den Plastikbehälter im Wasserbad erhitzen, total schwierig. Also finde ich jetzt gar nicht so convenient. Naja, also ich mache es jetzt total selten, außer für unsere Shows.
Also ich fand früher Convenience Food wirklich wahnsinnig toll. Da war ich auch noch mehr Zielgruppe als Studierender und so. Aber die Schuldgefühle, die mit Convenience Food einhergehen, diese ganzen Schuldgefühle von dieser ganzen grünen, linksversifften Republik, die haben uns da den Spaß am Convenience Food vernagelt.
Also ist so eine Dose Ravioli auch Convenience Food?
Also ich finde die vegetarischen Ravioli, das ist ja so ein Produkt, was so früher schon hieß, das so versehentlich vegan. Deshalb habe ich das immer gerne gegessen, weil da musste man nicht so viel machen und die sind halt immer noch vegan. Und deshalb fand ich, aber das ist natürlich auch Convenience Food, ja.
Das würde ich gleich mal auf die Einkaufsliste nehmen. Das würde ich gerne mal probieren.
Das habe ich dann auch immer gerne gegessen. Aber irgendwie so Convenience Food, das denke ich dann immer so, oh nein, naja, wenn man auch so alt ist und man muss auf sein Cholesterin achten und die Chow-Chow-Werte sind wieder sehr hoch und man hat die ganze Zeit in Chinin gebadet, da kann man sich leider Convenience-Leben nicht mehr leisten. Es muss halt alles nur noch Arbeit sein und muss Gemüse schnippeln.
Das einzig gute Convenience Food, das mir einfällt, sind so Ramensuppen. Die finde ich echt super. Das ist alles künstlich, das weiß ich auch, schmeckt großartig. Also so.
Ja, da hatte ich letztens auch diese asiatischen Dinger, die so ein Viereck sind und eigentlich nur
genau.
So ein und da musst
eine
du nur
Kachel
so was. Oh mein Gott, und ich dachte immer so, ah, das könnten wir mal bringen in unsere Show. Dann habe ich es aber nie gemacht, weil ich fand, es war so irgendwie so optisch gar nicht so interessant und dann hatte ich das zufällig in Köln gehabt und habe das da nochmal gegessen, dachte so, boah, das war ja richtig geil, kein Wunder, dass es die Schulkinder so nagen ohne Wasser. Also
ich glaube, das ist das einzige, also oder eins der wenigen Lebensmittel, was halt noch Glutamat enthält. Also da ist halt wirklich Glutamat satt drin.
Ja.
E25. Ja, wo sind wir denn jetzt?
Grüße an Glutamat. Ja, nee, ja. Wir machen weiter. Sonst schneide ich einfach noch ein bisschen was raus bei China und Kanton Korwein. Also, Frederik, Ivan, Grüße. Cevapcici.
Da fängst du mal an.
Cevapcici ist irgendwie was, mehr so ein Balkan-Highlight. Und in dieser Küche habe ich mich nie wieder gefunden, weil es so fleischlastig war. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was Cevapcici ist.
Cevapcici ist super, das ist halt wie eine Frikadelle, nur länglich. Also ich glaube, es ist genau dasselbe, würde ich jetzt sagen, wie eine Boulette. Nur, dass es halt ein anderes Format hat. Also das kann man bestimmt vegan super nachkochen.
Genau, mit einem Stock.
Was?
So, Artemisia möglicherweise.
Artemisia, ja.
Artemisia hat das etwas obszöne Wort Kant für uns. C-U-N-T.
Danke, dass du es nochmal buchstabierst.
Ja, könnte ja sein, dass es...
Der Philosoph ist mit dem K wahrscheinlich vorne geschrieben.
Ja, vermutlich. Wer weiß es schon, ne?
Ich finde Kant, also ich habe dazu gar nicht so viel Bezug. Ich bin ja nicht englischsprachig. Aber ich hatte dann irgendwie so, dann also als ich mich so mit englischem Punk so mehr beschäftigt habe, dass es da doch oft vorkommt. Also, hey, you can't und so. Also ich glaube, man spricht sich da einfach mal so an. Finde ich irgendwie ganz lustig. Das ist gar nicht so sowieso, hey Dicker oder so, hey Cunt, yeah you Cunt. Das ist so liebevolles Beschimpfen, so. Mhm. Finde ich ganz lustig.
Aha, okay. Ja. Nicht schlecht. Also ich erinnere mich vor allem, ich glaube, es ist das Video von den Lightning Seeds, dieses ganz bekannte Three Lines on the Shirt, da, so ein Fußballsong. Und da geht es natürlich auch eben um die deutsche Mannschaft. Und dann sieht man die deutsche Mannschaft, also so halt quasi eine vermeintlich deutsche Mannschaft, die stehen da. Und dann geht die Kamera nach hinten und die haben halt also Trikots an. Und hinten auf ihren Trikots stehen ja immer die Namen von den Spielern. Mhm. Und dann steht dann Kunz. Also es gab damals einen Stürmer, wie heißt er?
Oh, ja, Gott. Ich kann mich sogar erinnern.
Genau, der jetzt, glaube ich, auch Trainer geworden ist und der war eben Stürmer und dann sieht man eben den Engländer, wie er so gar nicht mehr weiß, wie soll die Deutschen noch beleidigen, wenn sie selber schon mit ihren Trikots, wo Kant hinten drauf steht, Kant, also ja. So, nächster Punkt finde ich auch sehr schön von Georg Möckel, Grüße, Curare.
Heilen?
Nee, Curare, meiner Meinung nach ist so Tim und Struppi-mäßiges Ding, so Pfeilgift von aus Südamerika.
Echt? Ja, dann erklär mal, also das kenne ich nicht.
Mhm. Das ist so Pfeilgift aus Südamerika. Nächster okay. Punkt.
Ich werde es nachlesen. Ich habe alle Tim und Struppi für die Leute, die es interessiert.
Ja. So, hier habe ich noch einen Begriff von Lelin NB Völkering. Kann ich nicht lesen. Grüße aber zu dir, Lien. Peinlich. Nächster Punkt. Coolness von Anne Wulpix.
Wow. Ja, Coolness. Ich fürchte, da fällt mir gar nichts ein. Also man versucht halt immer so cool zu sein, aber vielleicht ist es dann gerade gar nicht cool. Mir fällt dann Snoopy ein, so Joe Cool.
Ah, wie schön.
Ja, ich finde Anne Wulpix auch irgendwie cool. So, das fällt mir dazu ein.
Genau, die tanzt immer in der Küche und schwingt dabei ihren Hintern, wenn man das so sagen darf.
Ja, so alles wird geschwungen und ist irgendwie cool.
Genau, das ist irgendwie cool. Und ich drücke dann aber auch öfter schnell weg, denke ich mir so ein bisschen. Ich bin ja auch ein sehr religiöser Mensch. Den nächsten Punkt hatten mehrere Leute. Hier habe ich von Katrin von Bergpiratin und Maja Nelly Bernd natürlich Charisma. Oder Charisma, wie man auch sagen würde.
Charisma, wo leben wir? ja, also das ist doch bestimmt total toll, wenn man das hat. Linus, vielleicht hast du sogar, verfügst du über ein bisschen Charisma?
Charisma, das ist so ein Begriff, der dadurch, dass ich ja so viel schreibe, auch über Musik und so charismatisch und das Wort benutze ich schon oft und es scheint irgendwie wichtig zu sein. Wenn man jetzt noch Etymologe wäre, könnte man sicherlich nochmal das herleiten.
Wir müssen das mal raussuchen. Ja, also ich denke, es geht um die Ausstrahlung, also irgendwas, was man so eine gute Aura oder tolle Ausstrahlung irgendwie so.
Genau, Charisma für mich sehr positiv belegt und Leute, die kein Charisma haben.
Geht
nach Hause, grabt euch ein, ihr Loser. Nächster Punkt ist mir persönlich auch sehr nah, hier Jan Jonatschik, genau, und Lenny Berger, der wunderbare Moderator bei dem Internetsender. Wer kennt ihn nicht, ne? Chaostage.
Ja, sag du mal was dazu.
Chaostage war für mich der ultimative Fetisch mit meinem Freund damals, dem Uli, habe ich in den 90er Jahren, da waren wir mit den anderen Studis dann auf Urlaub und hatten das Zap-Heft, die Sonderhefte, also so ein Punk-Fanzine, Punk-Hardcore-Fanzine um die Chaostage. Chaostage ist so ein Treffen in Hannover gewesen in den 80er Jahren, wo dann die Punks dann halt irgendwie so Randale gemacht haben. Also wie wenn du jetzt heute nach Stuttgart fährst und da die Schaufensterscheiben eintrittst,
ja,
mit den anderen.
So mache, ja, Randale. Genau.
Wo man einfach sagt so, hey, man ist jung und besoffen und irgendwie gehört einem die Welt und man fühlt sich halt quasi im Recht und lädt das halt sonst wie auf, wenn man ein bisschen Krawall will. Und das gab es dann in den 90ern, gab es dann eine Reprise der Chaostage. Da wurde auch ein Lidl geplündert und da haben auch die Konservativen natürlich nach härteren Gesetzen und nach Todesstrafen für die Punks gefordert. Und die Chaostage sind halt in der Punk-Szene bis heute Kult. Natürlich gibt es die Punk-Szene nicht mehr und nee, gut, Hannover gibt es noch. Es gibt natürlich noch Punk-Bands, weil das sind ja alles nur noch so Kleinunternehmer, GbRs, alles Loser. Freue mich schon auf die neue Matzenplatte. Das ist auch eine Punk-Platte. Weißt du, das ist nix.
Himmels Willen, ja, dann müssen wir sprechen, ja.
Ja, aber die Chaostage und die Sonderhefte zu den Chaostagen, Wahnsinn. Karl Nagel hat ein gutes, ich glaube, es heißt Punk-Bilder oder so. Im Netz ist dann ein schönes Archiv mit ganz vielen Fotos aus dieser Zeit, um diese Events da, Anfang der 80er und Anfang der 90er.
Da habe ich nichts von mitbekommen.
So viel von Quitty Seeds. Jetzt der nächste Punkt richtet sich auch wieder an dich, hier von Miriam aus Hamburg. Chemische Drogen.
Ja, ich benutze Kaffee auf jeden Fall. Und Alkohol, würde ich sagen. Und Kurkuma neuerdings. Aber das ist, glaube ich, natürlich.
Ja.
Und du?
Also mein Körper ist ein Tempel und deshalb habe ich jetzt kein Verhältnis zu chemischen Drogen. Nächster Punkt, Vanessa Tiede aus der verrückten Festival-Community. Curry.
Ja, Curry finde ich super. Also es ist ja auch so, wie ich gerade sagte, Kurkuma finde ich total gut. Und ja, Curry ist bestimmt, also so wie ich das verstanden habe, jetzt gar nicht nur so eine wohlschmeckende Gewürzmischung, sondern so die indische Küche ist ja eigentlich auch so ayurvedisch. Und also da geht es so darum, dass man sich heilt durch Essen. Und diese Gewürzmischungen, die haben es schon in sich. Also da kann man dann so entspannen oder sich, also so das Feuer im Körper anfachen, wenn es so besonders scharf ist oder so. Oder Reinigung initiieren. Habe ich mal einen Kurs gemacht. Finde ich ziemlich spannend. Ja, ich kann Currys selber machen. Also Curry heißt ja eigentlich nur Gewürzmischung. Und da sind dann halt je nachdem verschiedene Gewürze dann vermischt drin.
Ja, gell, ist sehr unterschiedlich. Also was wie das Curry auch ist. Ja, ich war da jetzt nie so der Fan von. Und habe eher, also das Ganze, ich kenne ja so grünes, rotes und gelbes Curry, kann ich dann noch unterscheiden, wenn ich das irgendwie auf der Karte sehe, hat man so eine geschmackliche Ahnung, aber näher bin ich Curry jetzt auch nicht gekommen. Also da ist bestimmt eine ganze Welt dahinter, weil es ja auch ganz tolle Gewürze sind. Und
der Curry heißt eigentlich nur Gewürzmischung, also ja.
Ja. Grüße an Curry. So, jetzt haben wir noch drei Begriffe.
Oh je, tut
mir leid. Andrian Druschka, eins meiner Lieblingsworte, tatsächlich aus den 90ern. Clique.
Wow, wie verrückt. Ja, das gab es dann immer, glaube ich, so in den Bravo Love Stories oder so. Also ich kann sagen, ich hatte keine. Und du?
Ich hatte eine und als ich nach Köln zog, da hatte ich dann so drei Freunde. Wir waren also zu viert und dann waren wir immer die Clique. Ich habe immer die Clique gesagt.
Süß.
Und dann und dann wollte ich von diesen vier Leuten, also so ähnlich wie Jesus, ne, wenn drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter euch. Und ich wollte halt, dass wir so geil sind, ja, und dass alle bei uns mitmachen wollen. Und alle finden es halt so geil, aber dann gibt's halt eben auch so Regeln oder so Sachen, dass man sagt, ah, man isst kein Fleisch und so, aber die Leute wollen halt in der Clique dabei sein. Und dann wurde die Clique immer größer und ich war dann so ein bisschen so eine Art Bürgermeister, hatte ich das Gefühl davon. Und dann ist es aber auch, weil ich ja nicht so gastlich bin, ich bin ja dann doch so, dann ist es mir entglitten und dann war ich nicht mehr in meiner eigenen Clique dabei und jetzt gibt es die Clique nur noch so als Legende in meiner Vorstellung, die Clique.
Oh, wow. Ja, Sehnsuchtsort Clique hätte ich auch gern gehabt.
Oh, das tut mir leid, also. Du hattest doch bestimmt auch ein paar Freunde.
Ja, aber es waren, glaube ich, eher so Vereinzelte. Ich hatte halt immer Freundinnen, aber es war jetzt nicht so, dass wir so eine Clique waren. Also, ja.
Ja, ich würde gerne noch das alles rückfragen, aber wir müssen ja zum Ende kommen. Stapfenstreich hat uns noch reingerufen. Cirque du Soleil.
Okay, also das ist also in meinem, also ich bin ja voller Vorurteile, ich finde es ganz schrecklicher Mist. Keine Ahnung. Also ich mag Zirkus nicht so gerne. Ich mag auch diese Schaustellen nicht gerne. Ulala, hier ein, weiß nicht, irgendwie ein Trapez, ein Tier, ein Regenbogen. Womöglich, wenn ich das mal sehen würde, fände ich es total super, ja. Mhm. Also das würde ich nicht ausschließen. Aber ich, also irgendwie so wir sind so verrückt, wir sind Cirque du Soleil, das hat mich immer wahnsinnig geärgert, diese Plakate. Ich finde das nicht ansprechend.
Dem kann ich überhaupt nichts mehr hinzufügen. Also genauso würde ich es auch sehen, weil ich auch mit Frankreich auch immer nie so geliebäugelt habe. Das kommt bald in der F-Folge eventuell.
haben wir die wohl schon aufgenommen?
Nein.
Ist schon alles rausgeschnitten von dir?
Es wird alles rausgeschnitten. Leonard Trotzig, der allerletzte Begriff für heute. Kort.
Also so wie in Korthose und so. Ach, wie lustig. Also Kort finde ich so... Also lange nicht mehr angehabt und das ist so ein 70er-Jahre-Ding. Also alle unsere Lehrer hatten so Korthosen an, denke ich mal, oder einige. Und dann kam das so in den, weiß nicht, Nullerjahren, meine ich, dann wieder auf. Da hatte ich dann auch sowas wieder an. Aber jetzt völlig fern, lange nicht mehr gesehen.
Ja, darf ich deinen Blick auf meine Hose richten? Ich trage eine Korthose.
Was? Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja.
Aber eine Schmalkord.
Eine Schmalkord.
Das fällt dann gar nicht so auf.
Das war natürlich auch immer so eine Vorstellung, dass man mit Breitkordhosen keinen Sex haben wird. Deshalb habe ich immer nur Schmalkordhosen gekauft. Und war es sicherlich so ein bisschen dieser Opa-Style. Und das war ja auch so Hamburger Schule, also so Korthosen natürlich. Tolle Sache. Und ich finde, das Material ist auch irgendwie schön. Also ich finde das Material fast so geil wie Jeans.
Ja, ich habe sogar einen Korthut, aber das ist Breitkord.
Breitkord, ja, naja, klar. Also, aber da kriegt man keinen Sex mit, wenn man einen Breitkordhut auf hat.
Boah,
man kann ihn ja ausziehen.
Eben.
Genau, und dann die Scherperücke aufziehen.
Genau.
Ja, das war die kleine Appendix zu der Folge C, die genauso lang geworden ist wie
das
Original.
Wir sagen jetzt nicht, wie lang, weil dann schneidest du wieder irgendwas raus oder stimmt es nicht?
Ja, ich weiß auch nicht. Also demnächst müssen wir gucken, dass wir weniger Input bekommen. Aber ich möchte natürlich erstmal die ganzen Leute an uns binden hier.
Ich finde es super. Also ich freue mich total, weil das sind ja Begriffe, auf die man selber nie gekommen wäre. Also ciao, ciao. Vielen Dank für diese Erinnerungen. Ja.
Ja, also so, das wäre so schön, wenn man so einen Schlitten hätte, der von ciao, ciaos gezogen würde und damit durch die Fußgängerzone.
Oh ja.
Ja, in diesem Sinne.
Vielen Dank an alle und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Genau. Am nächsten Mal machen wir das große D.
Wow.
Doppel D. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.